Tak.
So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten Monaten ploppt immer mal wieder so in der öffentlichen Debatte so ein Stichwort auf: Hartz IV überwinden. Es gibt irgendwie eine große Sehnsucht, Hartz IV zu überwinden. Und dieses Stichwort wird immer mal wieder genannt. Am prominentesten war es eigentlich, als der regierende Bürgermeister Michael Müller vor 2-3 Monaten versuchte, das in der Pipeline sich entwickelnde Beschäftigungsprogramm für Langzeitarbeitslose auf ausschließlich kommunale Mühlen zu lenken und dieses dann solidarisches Grundeinkommen nannte und behauptete, das sei die Überwindung von Hartz IV. Ansonsten haben wir eigentlich nicht viel dazu gehört, was das denn heißen könnte, aber mit dem geringeren Anspruch, nicht mit dem Anspruch der Überwindung, gibt es dazu Vorschläge, und ich hatte das Glück, von 2016 und 2017 einen Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik zu koordinieren, der von der Hans-Böckler-Stiftung ins Leben gerufen wurde. Und ursprünglich war so die Idee, dass wir zum Bundestagswahlkampf 2017 mit unseren Vorschlägen präsent sein sollten. Das haben wir nicht geschafft, das hat aber auch gar nichts geschadet, weil solche Themen ja in diesem Bundestagswahlkampf überhaupt keine Rolle spielten. Das ist dann jetzt erst 2018 passiert und wir sind dann eigentlich doch rechtzeitig gewesen. Aber natürlich heißt das nicht Überwindung von Hartz IV in dem Sinne, dass man das SGB II sozusagen wegwerfen würde. Das wäre nämlich kein Fortschritt. Also Länder, die keine Grundsicherung haben, haben keineswegs ein besseres soziales Sicherungssystem. Sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben also die Logiken dieser beiden sogenannten Rechtskreise sehr genau angeguckt, das SGB III und das SGB II, und eben festgestellt, dass eigentlich diese Logiken derzeit nicht aufeinander abgestimmt sind, sodass wir zwar eigentlich einen einheitlichen oder vielfach gegliederten, aber nicht nach diesem Gesichtspunkt gegliederten Arbeitsmarkt haben, aber zwei ganz verschiedene Politiken, die sich gegenseitig beißen. Und dabei geht es nun allerdings nicht hauptsächlich um Kinder und Jugendliche. Dieses Thema wird in den anderen Beiträgen noch behandelt werden. Das müssen Sie im Moment mal beiseite stellen. Es geht also hier hauptsächlich darum, was jeweils mit den Eltern dieser Kinder und Jugendlichen passiert. Was ich Ihnen vortragen werde, ist gegliedert in 4 Punkte. Erstens Grenzen des Aktivierungsparadigmas. Ich sage nicht, dass Aktivierung völlig falsch und wirkungslos ist, aber ich denke, gerade jetzt, in der jetzigen Arbeitsmarktsituation, zeigen sich die Grenzen überdeutlich. Zweitens die Spannungsverhältnisse, die zwischen diesen beiden Rechtskreisen bestehen. Drittens dem gegenübergestellt, was müsste Arbeitsmarktpolitik eigentlich leisten in der jetzigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Situation. Und dann viertens ein Teil unserer Vorschläge, und da blende ich immer ein, was denn jetzt gerade in der Pipeline ist an Gesetzgebung. Einiges wird nämlich tatsächlich verwirklicht. Ich weiß nicht, ob wegen unserer Vorschläge, kann man nie, man hat als Wissenschaftler ja nie die Genugtuung, dass einem Politiker sagen, wir machen das, weil ihr euch das ausgedacht habt. Vielleicht lag es ja auch einfach nur in der Luft. Wenn man sich anguckt, wie hat sich eigentlich Arbeitsmarktpolitik entwickelt in den letzten ungefähr 20 Jahren, dann kann man einmal sagen, Sicherungsversprechen wurden reduziert, also die Rahmenfrist beim Arbeitslosengeld wurde verkürzt, sodass kurzzeitig Beschäftigte unter Umständen Beiträge zahlen, ohne einen Anspruch zu erwerben. Die maximale Anspruchsdauer für Ältere wurde verkürzt und die Altersgrenzen für die erhöhten Anspruchsdauern wurden raufgesetzt und die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft. Das alles kann man auch unter Aktivierung fassen, indem man also den Zustand der Arbeitslosigkeit finanziell unangenehmer macht, hat man sich davon versprochen, dass die Leute dann sich mehr beeilen, in Arbeit zu kommen. Und zum anderen geht es eben um das Verhalten. Ich begreife also das Aktivierungsparadigma, so wie es zumindest in Deutschland umgesetzt wird, als eine überwiegend verhaltensorientierte Arbeitsmarktpolitik. Dahinter steht die Hypothese, dass die Leute deshalb arbeitslos sind, weil sie sich nicht marktadäquat verhalten. Ja? Also nicht genug tun in der Arbeitssuche oder nicht die richtigen Strategien haben oder zu hohe Ansprüche haben an die Jobs, die sie annehmen würden und so weiter. Und dazu passt natürlich, dass die Fördermaßnahmen, das werde ich gleich noch zeigen, mehr und mehr von den befähigenden oder investiven Maßnahmen, wo also sozusagen den Menschen Ressourcen gegeben werden, verschoben worden sind auf kurzzeitige aktivierende Maßnahmen, die eigentlich mehr so eine Art Verhaltenstraining sind. Ja? Was nicht in jeder Hinsicht falsch ist. Also es gibt natürlich Leute, die nicht wissen, wie sie sich bewerben sollen und denen kann ein Bewerbungstraining helfen. Aber das dritte oder vierte, was manche dann durchgemacht haben, ist wahrscheinlich nicht so wirkungsvoll. Und man muss sich auch darüber klar sein, dass es wenig bringt, Menschen zu zeigen, wie sie einen schönen Lebenslauf schreiben, wenn sie schlicht und einfach einen schlechten hatten. Ja, da zeigen sich auch so die Grenzen dieses Paradigmas. Und man kann sagen, was seit dem großen radikalen Einschnitt der Hartz-Reform an Reformaktivität zu beobachten war, das hat sich weitgehend erschöpft in Reparaturmaßnahmen, in Reaktion auf höchstrichterliche Urteile. Also man denke an die Organisationsreform oder an die Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets in Reaktion auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum menschenwürdigen Existenzminimum und zum anderen Instrumentenreformen. Also das Herumschrauben an einzelnen Stellschrauben von Instrumenten oder auch die Abschaffung oder Neueinführung von Instrumenten. Man kann die Grenzen des Aktivierungsparadigmas eigentlich recht schön statistisch zeigen. Es gibt vom IAB eine Auswertung über die Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt nach vorheriger Arbeitslosigkeitsdauer für die Zeit 98 bis 2011. Und wir sehen die ganz kurzzeitig arbeitslos gewesenen Menschen, da geht diese Kurve nach oben. Bei den mittellang Arbeitslosen schon nicht mehr und bei den Langzeitarbeitslosen, wenn man da überhaupt einen Trend sehen will, dann sogar vielleicht eher nach unten. Und hier nochmal eingeblendet, das war also die Zeit, wo die Reformen durchgeführt wurden. Das heißt, man kann sagen, ja, auf die Menschen, die erst kurze Zeit arbeitslos sind, die wahrscheinlich vor allen Dingen vermeiden wollen, in das Hartz-IV-System hineinzufallen, bei denen sieht man tatsächlich eine wachsende Beeilung auf dem Arbeitsmarkt. Aber die Vorstellung, man könnte Langzeitarbeitslosigkeit mit diesem Aktivierungsparadigma aufbrechen, die hat sich eben als trügerisch erwiesen. Ja? Also im Wesentlichen ist es so, dass die noch Versicherten ein bisschen schneller gelaufen sind, während den anderen auf diese Weise nicht wesentlich zu helfen war. Und das kann man auch sehr schön sehen, wenn man das in die aktuelle Zeit betrachtet, an den Abgangsraten. Das sind also die Abgangsraten, die monatlichen Abgangsraten von Kurzzeitarbeitslosen, also die weniger als ein Jahr arbeitslos gewesen sind. Da gehen also pro Monat ungefähr 10% in Arbeit ab. Übers Jahr schlägt der Bestand zweimal um. Ja. Wenn man dagegen Langzeitarbeitslose, speziell auch solche im SGB II nimmt, das ist der größte Kontrast, dann ist das sehr viel niedriger und das Verhältnis ist etwa 1:8. Also wir haben einen extrem polarisierten Arbeitsmarkt zwischen Menschen, erstmal natürlich sowieso, die dauerhaft beschäftigt sind und das sind viel mehr, als man immer denkt. Das ist immer so die Rede, es wird alles unsicherer. Man kann zeigen, also für einen relativ großen Kern ist eigentlich die Stabilität nie so hoch gewesen wie jetzt. Auch die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden aus Beschäftigung heraus, ist ungeheuer gering. Dann gibt es aber diejenigen, die sehr wohl arbeitslos werden, aber nach kurzer Zeit wieder Arbeit aufnehmen. Und es gibt diejenigen, die immer dauerhafter von Arbeit ausgeschlossen sind. Und Sie sehen aber auch beide Kurven, sowohl diese sehr günstige Kurve für die Kurzzeitarbeitslosen, als auch die andere für die Langzeitarbeitslosen, gehen nicht nach oben. Weder wesentlich in Reaktion auf die Reformen, noch etwa in Reaktion auf die Fachkräfteengpässe. Ne? Man sollte doch meinen, jetzt, also wenn wir so enge Verhältnisse am Arbeitsmarkt haben, dann müsste doch jeder Arbeitslose irgendwie gekrallt werden. Ne? Die Statistik zeigt davon gar nichts. Das IAB hat jetzt ganz taufrisch letzte Woche eine Untersuchung gemacht in Reaktion auf den Gesetzentwurf zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen und hat nochmal ausgerechnet, was denn die wichtigsten Helmfaktoren sind oder auch die wichtigsten Begünstigungsfaktoren, das sind dann die blauen Linien, für oder gegen eine Arbeitsaufnahme. Und da steht also ganz oben an, am negativsten ist es, über 55 Jahre alt zu sein. Ja? Ist natürlich auch so ein Thema, mit Aktivierung kann man dagegen irgendwie ganz wenig machen. Ja? Man kriegt die Leute irgendwie nicht jünger. Ne? Also man kann das so lesen, wer älter als 55 ist, hat gegenüber Jüngeren eine um etwa 25% geringere Chance, Arbeit aufzunehmen, wenn alle anderen Faktoren gleich sind. Ja? So muss man diese Balken lesen. Ja? Und das geht dann so runter, dann gibt es also eine ganze Menge Balken über die Dauer, nicht beschäftigt gewesen zu sein. Also das ist dann das Wichtigste. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass nämlich die formale Registrierung als arbeitslos und dann unser übliches Reden über Langzeitarbeitslose relativ wenig aussagt über die Arbeitsmarktfernheit, sondern wirklich entscheidend ist, wie lange man nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Interessant ist auch, dass es einen negativen Effekt hat, wenn man weder beschäftigt noch arbeitslos war. Und das ist eigentlich auch logisch. Das sind nämlich diejenigen Menschen, die so krank sind, dass sie ständig ihre Arbeitslosigkeit wegen Krankheit unterbrechen und deshalb gar nicht erst langzeitarbeitslos werden. Auch das zeigt, wie trügerisch der Begriff der Langzeitarbeitslosigkeit ist. Niedrige Qualifikation spielt eine Rolle, aber deutlich weniger, als man so allgemein denkt. Also wenn man zum Beispiel für Alter kontrolliert, natürlich hat man unter den Älteren auch mehr Geringqualifizierte, aber das geht dann eben statistisch mehr aufs Alter. Frauen ein wenig benachteiligt, das ist der letzte rote Balken. Ja. Es sind aber, ich habe jetzt nur die signifikanten Balken, die auf hohem Niveau signifikanten. So, was positiv ist, wenn alles kontrolliert, das ist sicherlich überraschend, in Ostdeutschland hat man dann höhere Chancen. Das heißt, in Ostdeutschland sind möglicherweise die verbliebenen Arbeitslosen nicht so stark aussortiert wie im Westen. Oder anders gesagt, es gibt auch im Osten gibt es noch Arbeitslose, die nur deshalb arbeitslos waren, weil es keine Stelle für sie gab. Und wenn die Stelle dann kommt, nehmen sie Arbeit auf. So kann man sich das erklären. Günstig ist es, ein Paar mit zwei Kindern zu sein. Also klar, Paar sowieso, Alleinstehende sind eher benachteiligt, aber wenn man Kinder zu versorgen hat, spornt das natürlich an. Günstig ist es auch, längere Zeit Erfahrung in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zu haben. Interessant ist dabei einmal, was alles gar nicht signifikant wird in der Analyse. Also die Alleinerziehend, das ist immer so das Schreckgespenst, ja, ein großes Problem, was man irgendwie bearbeiten muss. In dieser Analyse kein statistischer Effekt. Ja. Natürlich kontrolliert für alles andere, also das mag ja in geringqualifiziert gehen oder sonst was. Ja. Kein Effekt, die Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund leider nicht drin in diesen Daten, aber die Staatsangehörigkeit hat keinen Effekt. Die Dauer registrierter Arbeitslosigkeit hat keinen Effekt, weil das ein administratives Ding ist, was mit der Situation der Menschen nicht so unmittelbar viel zu tun hat. Die Dauer des Arbeitslosengeld II-Bezugs hat einen statistisch signifikanten Effekt nur bei einer ganz bestimmten Dauerbreite, die in dem Modell drin war, nämlich bei 73 bis 77 Monaten. Minijob wirkt weder in die eine noch die andere Richtung, ist für Arbeitsmarktintegration nicht hilfreich und auch nicht schädlich. So, was man wissen muss, in diesem Datensatz ist nicht drin, was in anderen Analysen mit anderen Datensätzen als wichtig rauskam, Gesundheit. Halte ich nach wie vor für einen wichtigen Faktor, ist aber in diesen Daten einfach nicht drin. Man weiß eben in den Geschäftsdaten der BA nichts Zuverlässiges über die Gesundheit der Menschen. Migrationshintergrund, also über Staatsangehörigkeit hinausgehend, ist nicht drin. Beherrschung der deutschen Sprache ist nicht drin. Und Pflegeverantwortung ist nicht drin. Das könnten noch Faktoren sein, die ich kenne aus anderen Untersuchungen mit anderen Daten, die wichtig sind. So, aber das, wenn wir das zurückbinden auf unser Thema, wo kann eigentlich Arbeitsmarktpolitik überhaupt was ändern? Dann bleibt eigentlich nur niedrige Qualifikation. Ja? Also das Alter kann man nicht ändern. Was in der Vergangenheit war, dass man eben schon so und so lange nicht gearbeitet hat, kann man auch nicht mehr ändern. Ja, man kann höchstens präventiver ansetzen, dass das gar nicht erst passiert. Also viele dieser Faktoren sind nicht zu beeinflussen. Das Entscheidende wäre wirklich das Befähigen, also das Verändern sozusagen der Fähigkeiten der Menschen. Hier nur ganz kurz, werden denn eigentlich die üblichen Zielgruppen angemessen berücksichtigt in den beiden Rechtskreisen? Also Plus oder dickes Plus heißt mehr als Anteil an den Arbeitslosen, Minus oder dickes Minus heißt weniger. Und Sie sehen teilweise ja, teilweise nein. Langzeitarbeitslose, wo man nun meint, die haben es am dringendsten nötig, werden deutlich benachteiligt. Ältere werden auch benachteiligt. Und das hängt natürlich zusammen mit dem Widerspruch zwischen Leistungsindikatoren und Zielorientierung. Ja, wir sehen auf der rechten Hälfte, ja natürlich, wenn ich Langzeitarbeitslose fördere, habe ich eine geringere Erfolgsquote, als wenn ich Kurzzeitarbeitslose fördere. Wenn ich also an Erfolgsquoten gemessen werde, warum soll ich dann die Problemfälle fördern? Ja? Hier ist also ein deutlicher Zielkonflikt in der Fokussierung einerseits auf Problemgruppen und andererseits auf Erfolg. Und das ist nicht ausdiskutiert, wie man damit umgehen soll. Ja? Es gibt dafür bisher keine Lösung. Schließlich, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie hat die Arbeitsmarktpolitik sich entwickelt? Ich habe es schon gesagt, Maßnahmen der Aktivierung, das sind jetzt diese neu erfundenen, deswegen gab es sie am Anfang nicht, die sind also erheblich aufgewachsen im Anteil an allen Maßnahmen und andere sind zurückgedrängt worden. Das hier sind die Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, also Eingliederungszuschüsse. Das Nächste ist die Förderung der Selbstständigkeit, die hatte mal große Konjunktur, Sie erinnern sich an Ich-AG und so weiter. Und eigentlich waren die Evaluationsergebnisse auch erstaunlich positiv und dann ist das plötzlich alles wieder im Orkus verschwunden. Man weiß nicht so wirklich warum, es gibt eigentlich keine Begründung dafür. Es sei denn, man sieht immer in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit die Existenzgründung sozusagen als das Münchhausen-Prinzip, sich also am eigenen Schopf rauszuziehen. Genau solche Gründungen sind natürlich nicht stabil. So, dann haben wir als nächstes die berufliche Weiterbildung, die massiv geschrumpft ist im Anteil. Ja? Das zum Thema Befähigen. Also der Anteil beruflicher Weiterbildung ist massiv geschrumpft, und erst in den letzten Jahren wieder etwas auf dem Vormarsch. Das sind beschäftigungsschaffende Maßnahmen, also Arbeitsgelegenheiten, Förderung von Arbeitsverhältnissen, Bürgerarbeit und all diese Programme. Massiv geschrumpft. Jetzt soll es wieder aufgestockt werden. Das hier sind Maßnahmen zur Berufswahl und Berufsausbildung, das sind natürlich die Maßnahmen, die in Ihrem Fokus sind. Die sind erfreulich stabil, nachdem sie einmal erfunden waren. Es ist auch politisch, denke ich, nicht mehr darstellbar, das wieder zurückzufahren. Das sind spezielle Maßnahmen für Menschen mit Behinderung und schließlich die freie Förderung, also so die Innovation und Experimentalförderung, massiv geschrumpft massiv. Man traut sich nicht, dieses Instrument anzuwenden, weil man dann ganz kompliziert begründen muss, warum das was anderes ist als die Regelinstrumente. Und das lohnt sich einfach nicht, dieser Aufwand. Schließlich der Aktivitätsgrad der Arbeitsmarktpolitik. Abschließend zum Aktivierungsparadigma. Während den Arbeitslosen gepredigt wurde, sich zu aktivieren, hat die Arbeitsmarktpolitik selbst sich deaktiviert. Ich verstehe ja, dass wenn die Arbeitslosigkeit zahlenmäßig sinkt, man auch die Maßnahmen zurückfährt. Aber diese Balken sind ja schon die Verhältniszahlen. Das heißt, die Maßnahmen sind erheblich überproportional zum Rückgang der Arbeitslosen zurückgefahren worden. Allerdings muss man auch dann sagen, in den letzten 3 Jahren hat sich erfreulicherweise dieser Trend wieder umgekehrt. Und ich denke, er wird sich mit dem, was jetzt in der Pipeline ist, weiter umkehren. So, das war Block 1. Block 2, die Spannungsverhältnisse. Wir haben mit diesen beiden Rechtskreisen zwei, ich nenne das Regimes, also unter einem Regime verstehe ich ein Set von Regeln, ja, von Rechten, Verpflichtungen und Zwängen, aber auch ein Set von Klienten, also ein Set von Menschen, die diesem System zugeordnet sind und die also relativ stabil dem zugeordnet sind, nicht nur mal da vorbeischauen. So, und dann kann man sagen, die Arbeitslosenversicherung reagiert auf das Problem Arbeitslosigkeit, also Arbeitsplatzverlust, was für die Menschen eine Statusgefährdung ist und worauf sie mit Verunsicherung und Statusangst reagieren würden. Deshalb gibt es das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, das heißt, man zahlt Beiträge in Abhängigkeit vom Verdienst, man kriegt Leistungen in Abhängigkeit von den Beiträgen, sodass die Leistungen, die man bekommt, in einem bestimmten Verhältnis stehen zu dem, was man mal verdient hat. Es ist also ein relativer Statuserhalt. Und das soll eben den Menschen ein Sicherheitsempfinden geben, eine Zuversicht geben und ganz wichtig auch in Zeiten, wie wir sie jetzt angehen, wie Digitalisierung und so weiter, dass man also ohne Angst hineingeht in neue Herausforderungen. Das würde ich sagen, ist im Idealfall die Funktion von Arbeitslosenversicherung. Wenn man damit jetzt kontrastiert das System der Grundsicherung, dann ist das Problem, was am Anfang steht, nicht etwa Arbeitslosigkeit, sondern Armut. Ja, das wird meistens vergessen, wenn man diese beiden Rechtskreise zusammen als Arbeitsmarktpolitik diskutiert. Im SGB II kam das Wort Arbeitslosigkeit jahrelang überhaupt nicht vor. Es ist überhaupt erst reingekommen, erstmals, als man gesagt hat, Ältere über 58, denen wir so und so lange kein Angebot machen, 59, sorry, denen wir so und so lange kein Angebot machen konnten, werden nicht mehr als arbeitslos gezählt. Also da kam überhaupt erstmals das Wort arbeitslos rein. Es geht also um Armutsvermeidung oder zumindest Minderung. Ja. Das Gerechtigkeitsprinzip ist die Bedarfsgerechtigkeit, nicht die Leistungsgerechtigkeit. Darin stecken zwei Seiten, die mal so diskutieren. Das hat einerseits eine inklusive Seite. Also auch wer nie irgendwas geleistet hat, bekommt was. Ja? Und andererseits hat es eine exkludierende Seite, nämlich dass Leistung, die man schon mal erbracht hat, vergessen wird, ausgestrichen wird. Ja? Das ist das Spannungsverhältnis, in dem dieses Hartz IV steckt. Und das ist auch eigentlich der Gedankenzirkel, aus dem die nicht rauskommen, die irgendwas von Überwindung sagen und nicht wissen, wie man das machen soll. Unser Anliegen, was ich nachher noch ausführen werde, ist, man sollte diesen Zielkatalog ergänzen um die Sicherung sozialer Teilhabe, ja, als eigenständiges Ziel, weil das SGB II nun mal das Erbe des BSHG angetreten hat. Und, ja, das habe ich eigentlich schon gesagt, ein Problem ist natürlich, wenn das Bedarfsprinzip dazu führt, dass frühere Leistung missachtet wird, dann wird das als Verletzung von Gerechtigkeitsvorstellungen verstanden. Ja? Und das ist sicherlich ein Teil zum Beispiel dessen, was wir in Ostdeutschland erleben, die Abstiegsketten, die von der Ausgliederung aus Treuhandunternehmen über Maßnahmen im Umweltschutz, dann runtergestuft auf Arbeitsgelegenheiten, dann nur noch Arbeitslosenhilfe, dann Hartz IV. Also wer solche Geschichten erlebt hat, hat natürlich soziale Sicherung als Abstiegstreppe erfahren. Das heißt, das Leistungsprinzip, glaube ich, ist im deutschen, im deutschen Sozialstaatskopf so tief verankert, dass man überlegen muss, dort, wo Leistung feststellbar ist, sie auch im SGB-II-Kontext ein Stück weit zu honorieren. Das würde die Ungerechtigkeitswahrnehmungen, die mit diesem System verbunden sind, ein Stück weit abmildern. Und vor allen Dingen, was irgendwie völlig fehlt, die Vorstellung, es könnte doch auch eine Perspektive sein, den Menschen zu helfen, aus diesem SGB-II-System zumindest so weit wieder aufzusteigen, dass sie dann Ansprüche im SGB-III haben. Selbst wenn ihre Beschäftigung vielleicht löcherig bleiben sollte, sodass sie auch wieder arbeitslos werden. Das hat zu tun mit Rahmenfrist und solchen Fragen. Schlimmer noch eigentlich die Spannungsverhältnisse bei den Zielvorstellungen. Das SGB-III hat ja durchaus einige gesamtwirtschaftliche, gesamtgesellschaftliche Zielsetzungen, nämlich hoher Beschäftigungsstand und Verbesserung der Beschäftigungsstruktur. Wenn Sie ins SGB-II gucken, da steht nichts dergleichen. Und es gibt auch keinen Querverweis auf diesen Teil des SGB-III. Auf die Instrumente wird ja querverwiesen, aber auf diesen Teil nicht. Das heißt also, nach dem SGB-II ist es nicht wichtig, dass die Beschäftigungsstruktur verbessert wird. Im Gegenteil, jede Arbeit ist besser als keine. Nach dem SGB-III gibt es Kriterien der Arbeitsmarktordnung und der Beschäftigungsqualität. Es soll also unterwertige Beschäftigung vermieden werden. Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt soll transparent sein. Im SGB-II nichts dergleichen. Das SGB-III verspricht auch so etwas wie individuelle Chancen, nämlich Erhalt und Ausbau von Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten, berufliche und regionale Mobilität. Im SGB-II gibt es nur Pflichten. Das SGB-II enthält keinerlei positives Versprechen im Hinblick auf Erwerbstätigkeit. Erwerbstätigkeit ist nur das Mittel zum Zweck, um der Allgemeinheit die Leistungen möglichst weitgehend zu ersparen. Ja? Sowas wie gute Arbeit, Aufstieg, Selbstverwirklichung in Arbeit kennt das SGB-II nicht. Im SGB-III gibt es eine abgestufte Zumutbarkeit. Das war früher besser, da gab es auch einen gewissen Qualifikationsschutz. Jetzt richtet sich das nur nach dem Einkommen. Aber immerhin, es gibt noch Grenzen der Zumutbarkeit. Im SGB-II ist nur die Sittenwidrigkeit die unterste Grenze. Ja? Durch das unaussprechliche Gesetz von 2016, das ich nur mit Anlauf sagen kann, das Arbeitslosenversicherungs- und Weiterbildungsstärkungsgesetz, abgekürzt AWSTG. Dadurch ist also im SGB-III der Vermittlungsvorrang ein bisschen relativiert worden, sodass also eine berufliche Weiterbildung auch dann möglich ist, wenn eine Person auch vermittelt werden könnte. Das hat aber im SGB-II keinen Niederschlag gefunden. Ja? Die Vermittlungsgrundsätze des SGB-III sind nicht durch Querverweis ins SGB-II eingezogen. Im SGB-II gilt nach wie vor, beispielsweise, wie wir das bei Studierenden erleben, zum Beispiel bei geflüchteten Studierenden, ja? Sie kriegen kein BAföG, fallen ins SGB-II, wenn Asylbewerberleistung zu Ende ist. Das Jobcenter sagt, du musst das Studium abbrechen und putzen gehen. Ja? Das ist regelkonform. Ja, das ist das, was das Gesetz fordert. Jobcenter-Mitarbeiter, die so klug sind, das nicht zu machen, handeln in einer rechtlichen Grauzone. Das heißt, das Minderheitsregime des SGB-III, denn das ist ein Minderheitsregime geworden, nur noch ein kleiner Teil von Arbeitslosen bekommt überhaupt Leistung nach diesem Gesetz, das postuliert einen Arbeitsmarkt, den das Mehrheitsregime SGB-II normativ negiert. Ja? Eigentlich müsste das SGB II, wenn denn die Jobcenter überhaupt wirksam vermitteln würden, was sie zum Glück kaum tun, aber das SGB II müsste dann sozusagen massenhaft unterwertige Beschäftigung verbreiten, die das SGB III eigentlich verhindern will. Ja. Das ist der Kernwiderspruch zwischen diesen beiden Rechtskreisen. Und der macht sich dann eben so an kleinen Anekdoten auch manchmal spürbar. Oh, ich muss mich, glaube ich, beeilen noch. Also Herausforderung. Ich denke, ich muss nicht ganz viel dazu sagen zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und wie der in vielfältiger Weise bedroht ist. Und diese Spaltung des Arbeitsmarktsystems, diese normative Spaltung, also dass es zwei verschiedene Leistungen geben muss, halte ich für unverzichtbar oder kann man nicht raus. Aber diese normative Spaltung macht natürlich gesellschaftliche Spaltung auch sinnfällig. Also die Frage, ob ich zur Agentur gehen muss oder zum Jobcenter, macht ja durchaus einen gesellschaftlichen Unterschied aus oder markiert sozusagen unterschiedliche Positionierungen in der Gesellschaft. Herausforderungen, die vor uns liegen oder gerade dabei sind, sich zu vollziehen, Digitalisierung, Mobilitätswende, Energiewende, dazu bestehen erhebliche Qualifizierungserfordernisse und es wird auch dazu kommen, insbesondere dann natürlich immer beschleunigt, wenn ein wirtschaftlicher Abschwung eintritt, dass es zu Umschichtungen von Beschäftigung kommt. Das heißt, an einem Ende fällt Beschäftigung weg und anderswo werden Arbeitskräfte gesucht und die Menschen müssen irgendwie befähigt werden, von A nach B zu kommen. Darauf muss man sich verstärkt wieder einstellen. Demografischer Wandel, muss ich Ihnen auch nicht viel zu erzählen. Aber was man natürlich dann bräuchte, wäre ein Gesamtkonzept für die Zuwanderung. Denn im Hinblick auf die Zugänge zu Bildung und Arbeitsmarkt ist es ziemlich egal, ob man als Asylsuchender kommt oder auf irgendeinem anderen Ticket oder selbst aus der EU. Und wir haben diese merkwürdige Teilung. Einerseits tun wir viel für die Asylbewerber mit der Arbeitsmarktintegration, die wir gleichzeitig massiv behindern durch das Aufenthaltsrecht. Andererseits haben wir eine Freizügigkeit für EU-Bürger, die wir aber nicht fördern, weil die angeblich keine Probleme haben. Die sind ja alle mit Deutsch aufgewachsen und so. Ja. Und das kann man im Wort setzen. Und wenn man jetzt über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz redet und nur das, dann setzt man natürlich diese Teilung fort. Man denkt irgendwo, in Drittländern wachsen Fachkräfte, wie wir sie verstehen, auf Bäumen. Das wird genauso wenig funktionieren wie Green Card und Blue Card. So, das habe ich jetzt gerade gesagt. Um es auch nochmal ganz deutlich zu machen, Faktor Qualifikation. Wenn man sich mal nur ein paar Kernzahlen anguckt, ja, also ohne abgeschlossene Berufsausbildung, nur 15% der Arbeitsplätze, die es in Deutschland gibt, erfordern keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das wäre jetzt noch schön, wenn wir also 15% solcher Arbeitsplätze dann tatsächlich zu besetzen hätten, aber 16% der gemeldeten Arbeitsstellen erfordern keine Berufsqualifikation. Der winzige Unterschied kommt daher, dass in den unqualifizierten Stellen mehr Fluktuation ist, sodass diese Stellen natürlich oft öfter in die Meldung kommen. So, aber unter den Beschäftigten haben nur 7% keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das heißt also, die Hälfte, gut die Hälfte, knapp die Hälfte, der Arbeitsplätze, die keine Berufsausbildung erfordern würden, sind besetzt von Menschen, die gleichwohl eine haben. Da nimmt man ja gerne mit als Arbeitgeber. Bei den Arbeitslosen, ja, 3,6% Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Berufsausbildung, aber 18% Arbeitslosigkeit unter Menschen ohne Berufsausbildung. Unter den Arbeitslosen, die nicht langzeitarbeitslos sind, haben 49% keine Berufsausbildung. Unter den Langzeitarbeitslosen 56%. Unter den Geflüchteten ab 18 Jahre 71%. Da ist es allerdings ja so, dass ein großer Anteil so jung ist, dass er noch gar keine Berufsausbildung haben kann. Vor allem, wenn man die fluchtbedingten und kriegsbedingten Unterbrechungszeiten einrechnet. Ist also nicht grundsätzlich dramatisch. Die Frage ist, ob unser Bildungs- und Arbeitsmarktsystem offen genug ist für Bildungsbiografien, die nicht hundertprozentig den inländischen entsprechen. Und meine Erfahrung ist, wir sind dazu nicht offen genug. Und die Statistik scheint mir sogar anzudeuten, dass der Integrationsprozess bei diesen Flüchtlingen, die also so 2013 folgende gekommen sind, langsamer geht als bei denen, die in den 90er und 2000er Jahren gekommen sind. Obwohl wir mehr tun. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir das Richtige tun. So, Teil 4, Vorschläge. Wann werde ich denn hier vom Podium gezerrt? Das geht nicht, das schaffe ich nicht. Ich muss das schon heftig abkürzen dann. Mache ich dann aber. Kein Problem. Also wir haben, man könnte es mit drei Schlagworten, könnte man die hier in diesen, ich habe die Ansichtsexemplare ausgewählt, die hier gemachten Vorschläge ja zusammenfassen. Solidarisch, investiv und teilhabeförderlich. Wir haben gesagt, man muss die Arbeitslosenversicherung stärken, dass wieder mehr Menschen, wenn sie denn Beiträge gezahlt haben, auch wirklich in den Genuss kommen. Man muss das Ziel der guten Arbeit und guter Beschäftigungsverhältnisse rechtskreisübergreifend verankern. Das heißt also das SGB II ankoppeln an die Ziele des SGB III und alle die Regelungen abschaffen, mit denen Menschen in unterwertige Beschäftigung gedrängt werden können. Man sollte, wenn es so etwas gibt wie Lebensleistung, sollte man das auch im SGB II ein Stück weit honorieren. Und ein Beispiel ist die Abschaffung dieses unsinnigen Konstrukts der Bedarfsgemeinschaft. Die Bedarfsgemeinschaft besagt ja, die Menschen, die eine Bedarfsgemeinschaft bilden, sind entweder alle bedürftig oder es ist keiner bedürftig. Also auch wenn ein Mensch Vollzeit arbeitet und dabei so viel verdient, dass er als Alleinlebender sehr gut klarkäme, wird er zum Bedürftigen erklärt, wenn er Familie hat oder sie. Ja? Und das SGB II als Aktivierungsgesetz ist ja so konstruiert, wer bedürftig ist, ist nicht nur finanziell hilfsbedürftig, sondern auch moralisch korrekturbedürftig. Ja? Der muss sich ja bemühen und so weiter. So, und das schreckt natürlich ab. Also wer möchte denn, wenn er für sich selber sorgen kann, einer solchen Bedarfsgemeinschaft angehören? Und es ist eigentlich eine Negierung der Leistung von Menschen, die in der Regel nichts dafür können, dass ihre Löhne nun mal so niedrig sind, dass es nur für eine Person reicht. Familienlohn, das war mal in den 70er Jahren, das gibt es nicht mehr. So, das wäre so ein Beispiel, wie man Leistung honorieren müsste. Und dann soziale Teilhabe als eigenständiges Ziel. Dann in den Arbeitsagenturen und Jobcentern die Leistungsprozesse auf Augenhöhe normieren. Ja? Das heißt, dass die Menschen definierte Beteiligungs- und Informationsrechte bekommen müssen, dass die Eingliederungsvereinbarung qua Verwaltungsakt abgeschafft werden muss, weil eine Vereinbarung, zu der ich gezwungen werden kann, ist von vornherein keine Vereinbarung. Das Sanktionsregime muss revidiert werden. Kürzlich haben wir gehört, Alexandra Nahles hat es gedacht, ja, bei Jugendlichen könnte ich mir das vorstellen. Das war 2016 schon mal fast durch, ist an Bayern gescheitert. Dann müssen wir insgesamt das System stärker investiv ausrichten, insbesondere auf das Nachholen von Berufsabschlüssen und das eben vor allen Dingen im SGB II ermöglichen, weil die Menschen, die man damit erreichen muss, die sind im SGB II. So, und dabei spielt wiederum noch eine große Rolle, ich hoffe, das habe ich im nächsten. Genau. Ein wesentlicher Grund, weshalb nicht mehr Weiterbildung, insbesondere abschlussbezogene Weiterbildung gemacht wird, ist auch gar nicht, dass die Arbeitsagenturen und Jobcenter damit so sehr knausern, sondern das Problem ist, dass sie keinen finden, der sich zutraut, das zu machen. Und ein Grund ist natürlich, Menschen, die eine Chance sehen, Beschäftigung zu bekommen, wollen sich selbst und können ihren Familien nicht zumuten, über lange Zeit, 2 Jahre und länger, auf diesem niedrigen Leistungsniveau zu bleiben. Ja? Deswegen wäre ein ganz wichtiger Vorschlag, dass man ein sogenanntes Weiterbildungsgeld einführt. Das könnte man analog zur Mehraufwandsentschädigung bei Arbeitsgelegenheiten machen, mit dem Argument, ob ich mir die Schuhsohlen zur Arbeitsgelegenheit ablaufe oder zum Bildungsträger, ist eigentlich egal. Man könnte es auch höher ansetzen. Wichtig wäre, dass es in beiden Rechtskreisen gleich ist oder dass es zumindest nicht dazu kommt, dass es im SGB III niedriger ist, weil das würde natürlich wieder als Ungerechtigkeit empfunden. Wenn man also zurück will zu irgendwie einem Unterhaltsgeld, wie es das mal gab, was also auch prozentual ausgerichtet war am früheren Verdienst, dann muss man das sockeln, weil sonst Niedrigverdiener im SGB III weniger haben könnten als Leute im SGB II. Das alles ist leider noch nicht drin in den aktuellen Vorschlägen der Regierung. Ja. Dann haben wir gesagt, also der Arbeitslosengeldbezug muss auf jeden Fall zeitlich reichen für so eine Maßnahme plus einen Nachlauf. Das war drin in den BAMS-Vorschlägen zur Qualifizierungsoffensive, ist aber im Gesetzentwurf, der jetzt gestern gekommen ist, nicht mehr drin. Verkürzungsgebot, ein Riesenproblem. Ja, wir haben ja also Maßnahmen, mit denen man Berufsabschluss macht, nachholt, dürfen ja nur 2 Jahre dauern, wenn sie für junge Menschen 3 Jahre dauern. Das ist für lernungewohnte Menschen und erst recht natürlich für geflüchtete Menschen zu kurz. Um diese Menschen zu erreichen, brauchen wir mehr arbeitsintegrierte Lernformen. Unter anderem auch wieder die Integration mit geförderter Beschäftigung, wie wir das mal hatten in den 90er Jahren, ist leider nur sehr schwach in den Gesetzentwürfen. Und schließlich Ausbau der Weiterbildung von Beschäftigten, das Wegebauprogramm. Dazu gibt es sehr weitreichende Vorschläge vom BMAS. Und ich mache dann an dieser Stelle Schluss und wünsche Ihnen einen weiterhin guten Verlauf Ihrer Veranstaltung. Applaus